Stellen Sie sich vor, es ist 2027. Ein Erbe sitzt vor seinem Laptop, 35 Jahre alt, gerade 40 Millionen geerbt. Er sucht einen Vermögensverwalter. Er googelt, findet 10 Profile. Alle haben perfekte Websites, perfekte Videos, perfekte Texte. Und er weiß, 9 davon könnten KI-generiert sein. Vielleicht alle 10. Wie entscheidet er? Er schaut, wer schon 2025 gepostet hat, wer einen Podcast seit 2 Jahren führt, wer eine echte Geschichte hat, die man nicht über Nacht fälschen kann. Zeit. Das ist der einzige Beweis für Authentizität, der 2027 noch zählt. Und Zeit kann man nicht nachholen. Willkommen beim Wake-Up-Call-Podcast. 2026 ist das entscheidende Jahr. Das Jahr, in dem sich entscheidet, wer die nächsten Jahrzehnte UA, NW, I, Kunden gewinnt. Und wer in der Masse der KI-generierten Profile verschwindet. Dieses Jahr wird dieser Podcast ein zentrales Thema verfolgen: Zeit und Authentizität. Die einzigen Dinge, die uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden werden. Und wie Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater diese jetzt aufbauen, bevor das Fenster sich schließt. Alexandra Weck führt durch diesen Podcast. 17 Jahre Finanzbranche. UBS, Fidelity, UniCredit Trading Floor. Über 30 Milliarden Euro betreutes Vermögen und hunderte Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs über die Jahre. Sie weiß, was auf dem Spiel steht. 83,5 Billionen Euro Vermögenstransfer. 81% der Erben feuern den Berater ihrer Eltern. Und eine Generation, die nur denen vertraut, die sie schon kennen. Das Fenster ist offen. Noch, das ist ihr Wake-up-Call.
Heute habe ich einen Gast, der aus einer Welt kommt, die für viele meiner Zuhörer höchst relevant ist, aber über die die wenigsten wirklich Bescheid wissen, nämlich Privatjet Chartering. Und wenn ihr Kunden ab 10, 50 oder 100 Millionen betreut, dann ist das ein Thema, das früher oder später immer auf den Tisch kommt. Und dann solltet ihr zumindest auch die Grundlagen kennen und vielleicht auch jemanden, den ihr empfehlen könnt. Und Theresa Buck ist seit 19 Jahren in der Luftfahrt. Sie ist Sales- und Marketing-Manager Chartering bei FX Aero in München. Theresa, schön, dass du heute da bist in meinem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Alexandra. Ich habe mich sehr gefreut.
Wunderbar. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, erzähl du doch mal kurz, wie bist du in diese Branche gekommen? Ich habe gehört, es ist schon so eine Art Familientradition.
Genau, richtig. Du hast es gerade schon erwähnt. Ich bin seit 19 Jahren in der Luftfahrt, aber eigentlich hat alles schon viel früher angefangen, denn mein Uropa war Flugzeugmechatroniker bei Junkers. Es liegt uns quasi im Blut. Und er ist dann von Junkers auch zu Lufthansa gewechselt. Und ich weiß noch, ich war damals sehr jung. Ich habe ihn nicht wirklich zu dem Thema ausquetschen können. Aber was mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist diese riesige Wanduhr, die er damals zur Rente bekommen hat. Und jede Ziffer auf dieser Uhr hatte ein anderes Flugzeug, was so die Geschichte der Luftfahrt auch wieder gespiegelt hat. Und als er verstorben ist, ging diese Uhr an meinen Onkel. Und glücklicherweise bin ich jetzt im Besitz der Uhr, weil mein Onkel immer wusste, wie ich vor dieser Uhr gestanden bin. Also ja, es liegt definitiv in der Familie, denn auch meine Mama ist bei der Lufthansa. Und somit war für mich damals klar, ich muss irgendwas mit der Fliegerei machen und habe ganz klassisch 2008 mit der Ausbildung zur Servicekauffrau im Luftverkehr angefangen. Diese 3 Jahre waren für mich als junger Mensch der Wahnsinn. Ich bin eingetaucht in die Tiefen der Luftfahrt. Ich habe angefangen auf der Rampe bei der Flugzeugabfertigung. Sprich, ich bin dann diejenige gewesen, die mit der Warnweste oder mit diesem super schicken gelben Parker draußen um die Flieger rumgesprungen ist. Ich habe geprüft, dass die Gepäckstücke verladen wurden, dass die Tiere auch vorschriftsmäßig in den Frachtraum gelangt sind, dass es ihnen auch gut ging dabei. Ein weiterer Bestandteil war die Passagierabfertigung, also ganz klassisch, wenn man morgens um 3.30 Uhr an den Flughafen kommt, saß ich in meiner Uniform da, immer mit einem Lächeln, auch wenn das Gegenüber etwas müde war. Die Gate, also es ging dann auch weiter bis zum Gate und Nach der Ausbildung habe ich dann sogar Führungspositionen bezogen in der Passagierabfertigung. Also ich hatte zwischendurch pro Schicht 30 Mitarbeiter und 10, 15 Airlines, die ich betreut habe. Ja, irgendwann habe ich mir gedacht, es gibt noch eine andere Seite, nämlich das, was hinter den Kulissen passiert, also der Reiseveranstalter. Wie kommen denn meine Passagiere eigentlich an ihre Tickets? Und somit habe ich dann 5 Jahre lang einen Ausflug zum FCI-Ticketshop gemacht, war dann dort auch Teamleitung im Bereich Ticketing und habe mich da um etliche Kunden gekümmert und auch über 2 Standorte hinweg Personal geleitet. Es war auch eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch etliche Lufthansa-Streiks mitgemacht und die Kunden trotz allem.
Ja, ich auch. Aber ich habe das leider nur als Fluggast oft mitgemacht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Also wir hatten wirklich, wir hatten die andere Seite quasi kennengelernt durch auch die Streiks und wir haben auch die Lufthansa dabei unterstützt und die Tickets umgeschrieben. Nichtsdestotrotz haben mir die Flugzeuge und das Kerosin gefehlt, also der Geruch von Kerosin. Und deswegen bin ich dann in der Privatjet-Branche gelandet und da jetzt auch seit 4 Jahren und bin total happy, weil jetzt kann ich quasi alles, was ich gelernt habe, anwenden. Ich habe sowohl die Flugzeugabfertigung als auch die Passagier- oder besser gesagt Kundenbetreuung jetzt quasi als Traumberuf gefunden. Ich kenne mich gut aus in der Privatjetfliegerei, denn ich habe nicht nur als Broker gearbeitet, sondern auch war ich bei einem Operator tätig. Ich habe also quasi vom Flugverkauf, von Preisberechnung bis hin zur Fluganmeldung mit allem Pipapo, also was quasi dahinter steckt, mit Passagiergebühren, Slots, Permits, dass das Flugzeug überhaupt dorthin fliegen und landen darf. Quasi ist alles schon in meinem Repertoire und ich bin jetzt bei der FX Aero gelandet, weil mir quasi direkt am Flughafen München, also da, wo alles angefangen hat, dieselbe Chance geboten wurde und bin ganz happy und ja, freue mich heute davon zu erzählen, was denn eigentlich alles so hinter einem Private Jet Charter steckt.
Ja. Da freue ich mich auch auf ganz viele Storys noch, die du da wahrscheinlich mitbringst. Ich habe die letzte Zeit immer wieder, und das ist vielleicht auch was, womit wir mal noch aufräumen können dann im Verlaufe des Podcasts, aber auch ich beschäftige mich privat immer mehr mit diesem Thema, für mich selber auch. Und zwar geht es jetzt dabei gar nicht mal um irgendwelche langen Strecken oder sonst was, sondern einfach um Strecken, wo es keine Convenience hat, mit einer normalen Linie zu fliegen, wo sich aber gerade auch das Autofahren nicht mehr lohnt. Also gerade so diese Strecken, die so eine Stunde oder anderthalb vielleicht nur mit dem Flieger sind, aber einfach 5, 6, 7 Stunden mit dem Auto. Und ich sag mal, für eine Kurzstrecke von einer Stunde oder anderthalb und gerade auch ja an kleinere Flughäfen, was willst du machen? Und ich meine, sorry, Bahnfahren ist einfach nicht mehr wirtschaftlich in Deutschland, weil du kannst ja nicht mehr planen und das ist einfach genau das Riesenproblem. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder dran gedacht, so, das kann doch nicht so kompliziert sein, irgendwie ein Privatjet für eine Strecke zu bekommen in eine Stadt, wo es halt diese kleinen Flughäfen gibt, weil nehmen wir mal an, du willst irgendwie nach, weiß ich nicht, zum Beispiel Koblenz, ja. Dann musst du nach Frankfurt fliegen und musst von dort aus mit einem Mietwagen und du bist länger unterwegs, als wenn du das Auto nimmst, netto gesehen. Du willst aber auch nicht 6 Stunden dich ins Auto setzen und Bahn fahren willst du auch nicht. Deswegen, ich hatte immer mehr diese Gedanken, es muss doch da Möglichkeiten geben. Und jetzt, als wir in Urlaub geflogen sind vor ein paar Wochen, ist der Hinflug gecancelt worden. Und auch da habe ich wieder gedacht, so ein Privatjet, das wäre schon gut.
Der wäre jetzt die Lösung, ja.
Genau, und das Spannende, was du sagst mit der Fliegerei, also meine Familie hat da auch so einen Hintergrund. Also ich selber habe jetzt noch nie Flugschein oder sonst was gemacht und bin jetzt da auch nicht so begeistert aufgewachsen wie du, weil ich meinen Opa zum Beispiel gar nicht mehr kennengelernt habe. Also der war schon tot, als ich geboren wurde. Und mein Opa, mein Großvater hat aber auch geflogen, hat heimlich einen Flugschein gemacht und hat es seinem Vater nicht erzählt. Ach. Und dann sind die zum Flugplatz gegangen und das waren noch diese, weißt du, diese offenen Maschinen, so Doppeldecker und so. Und dann hat mein Opa einfach meinen Uropa mit reingesetzt und dann ist er einfach losgeflogen. Ja. Genau. Aber kommen wir mal zum Thema FX Aero. Was macht ihr genau und was ist so euer Kerngebiet? Was sind vielleicht so die Hauptflugrouten oder auch die Kunden? Natürlich nicht namentlich, aber so die Art von Kunden. Sind das eher Privatpersonen, Unternehmer, gemischt? Sag uns doch da mal zumindest das, was du uns erzählen darfst natürlich.
Gerne. Die FX Aero uns gibt seit 2021. Wir sind während Corona entstanden, als das Thema Fliegen gerade auch wieder quasi nicht ging, zumindest nicht mit der Linie. Es hatte dann wieder begonnen, aber es war schwierig und viele unserer Kunden, die auch aus den Tochterunternehmen, mit denen ich eng zusammenarbeite, haben dann gesagt, könnt ihr eigentlich auch Privatjets? Und dann hat mein Chef gesagt, klar, ich kann auch einen Privatjet für euch organisieren. Also wir sind das, was man einen Private Jet Broker nennt. Wir stellen individuelle Fluglösungen für alle unsere Kunden zur Verfügung und zwar weltweit. Es gibt keine Grenzen, möchte man sagen. Wir sind aber da eher als zentraler Ansprechpartner quasi tätig und unser Hauptkerngeschäft ist, dass wir koordinieren den Ablauf. Also unser Kunde muss sich um nichts kümmern. Wir regeln alles, was im Hintergrund quasi zu koordinieren ist. Und viele unserer Kunden haben natürlich kurzfristige und komplexe Ziele oder Geschäftsreisen und da bieten wir einfach die Lösung dafür. Unsere Kunden sind, wie du es gerade schon angerissen hast, Unternehmer, Geschäftsleute.
Also es sind selten die Urlaubsreisen, die ihr dann
genau, die
plant.
Kommen quasi on top dazu, aber in der Regel geht es tatsächlich um Geschäftsreisen, um wichtige Termine, die wahrgenommen werden müssen. Und das geht auch in der heutigen Zeit nicht über einen Zoom-Call, sondern das muss mit der Präsenz passieren. Und das ist heutzutage trotz allem noch sehr, sehr wichtig. Und genau, wir stellen quasi die persönliche Betreuung her und die meisten Ziele, die angeflogen werden, sind tatsächlich die Schweiz, Österreich, Frankreich, also wie Paris, La Mole, Nizza. Das sind nicht nur die Urlaubsziele, sondern auch da, wo das Geschäft passiert. Also Zürich kommt auch ganz, ganz oft ins Spiel. Und was eben auch viele nicht wirklich auf dem Schirm haben, ist auch das, was du gerade kurz angesprochen hast, ist, dass es ja nicht nur die großen Flughäfen gibt, sondern auch die kleinen, die individuellen und vor allem auch diskreten Lösungen bieten, wo eben nicht jedermann sofort zur Stelle ist, sondern wo sie auch effizient mit dem Auto an ins Flugzeug fahren können und dann wieder losfliegen und auch am Flugzeug mit dem Auto abgeholt werden. Und das ist das, was ihnen auch die Zeitersparnis bringt.
Ich weiß zum Beispiel, ich werde natürlich auch nicht sagen, um wen es geht, aber jeder, der vielleicht sich ein bisschen auskennt, der weiß es wahrscheinlich. Aber ich weiß, dass zum Beispiel auch in Landsberg zwei Privatjets auch von einer sehr vermögenden deutschen Familie stehen, die eben dort auch jederzeit ist, genau wie du sagst, ne, Landsberg, man kann sofort mit dem Auto, man ist sofort da, man ist dann auch schnell in der Luft und so. Und es ist eben auch im Speckgürtel da in Bayern irgendwo. Ja, genau.
Genau.
Wenn du sagst, Unternehmer und Termine etc., was würdest du sagen, ist der Hauptgrund für diese Kunden, dann einen Privatjet zu nutzen und nicht, ich meine, man könnte ja auch First Class, ne, kann man ja auch fliegen. Also würdest du sagen, es ist die Privatsphäre, die Flexibilität, das sich um nichts kümmern müssen? Also was sind so die häufigsten Punkte, warum Kunden dann zu der Lösung greifen?
Ich sage jetzt mal, der wichtigste Grund ist tatsächlich die Zeitersparnis. Also alles, was du gerade genannt hast, ist unseren Kunden wichtig, aber es geht hauptsächlich auch darum, sie können einen Termin oder mehrere Termine über mehrere Länder an einem Tag wahrnehmen. Das heißt, sie fliegen in der Früh los, landen in Zürich, haben ja die ersten 2, 3 Termine, fliegen dann weiter nach Wien, haben dann den nächsten Termin, fliegen zurück nach Nürnberg, München oder dergleichen und sind trotzdem abends rechtzeitig zum Abendessen wieder bei ihrer Familie. Also sie gewinnen dadurch definitiv Zeit und ihre Präsenz oder ihre Geschäfte sind am Laufen und stocken nicht durch Wartezeiten am Gate, durch Verspätungen, weil die Maschine zu spät landet oder auch die Verbindungen der Linie sind leider immer noch nicht das, was sie vorher waren. Also
und ja auch immer weniger geworden. Genau. Ne? Das ist ja auch
auch geschuldet der momentanen Situationen, da werden wir nachher bestimmt auch noch weiter drauf eingehen, ist es so, dass die Airlines auch gezwungen sind, ihre Strecken weiter zu kürzen, einzuschränken.
Ja.
Und deswegen ist das für unsere Kunden immer mehr jetzt genau der Grund, warum sie auf den Privatjet weiter angewiesen sind oder einfach auch den Privatjet nutzen, weil sie es möchten.
Und vielleicht auch nochmal an der Stelle auch so ein Mythos, was ja oft so gesagt wird oder was man so glaubt, dass es eben nur CEOs von DAX-Konzernen sind, die das nutzen. Das ist ja mitnichten so, weil ich habe zum Beispiel mal ein paar, das kannst du vielleicht auch noch weiter ausführen, ich habe mal Statistiken gefunden dazu, weil ja Porsche so große Probleme hat im Absatzmarkt und klar, Autokrise kriegen wir alles mit. Und gleichzeitig boomt aber die Privatjet-Branche und wächst und wächst und wächst. Also das ist ja nicht der Fall, wenn nur CEOs von DAX-Unternehmen das nutzen würden. Also was würdest du sagen, ist so eine Unternehmensgröße von Unternehmern, die das auch immer wieder nutzen? Weil du sagst ja, Zeitersparnis ist so das Wichtigste.
Kann man, glaube ich, so gar nicht verallgemeinern, weil manchmal hat man Kunden, mit denen hätte man nicht gerechnet. Alles, was einen Vorstand hat, was wichtig ist, auch nicht nur Automobilindustrie kann man da nehmen, sondern zum Beispiel auch Pharmaunternehmen, alles, was in der Finanzwelt zu Hause ist. Wir haben auch
Anwälte.
Genau, Anwälte, Family Offices, all die, die sind tatsächlich unsere Kunden. Und die nehmen uns auch regelmäßig in Anspruch, weil sie es brauchen.
Ja. Und die Zeitersparnis, ich meine, das ist natürlich schon eine spannende Info, weil wenn wir gehen ja immer noch, oder viele haben auch noch so ein Angestellten-Denken, ne? Man tauscht ja irgendwo Zeit gegen Geld. Und wenn du natürlich aber schaffst, wie du jetzt gesagt hast, ne, 3 Termine an einem Tag wahrzunehmen, die persönlich wichtig sind. Und gerade in der Welt, wo ja KI immer mehr auch zunimmt, sind natürlich hin und wieder auch persönliche Treffen unfassbar wichtig. Und es gibt eben auch Themen, über die willst du nicht digital kommunizieren oder kannst du auch nicht. Und dann gibt's natürlich auch noch Themen, wo Schnelligkeit einfach wichtig ist. Also ich sag mal, nehmen wir mal an, du willst jetzt ein Unternehmen kaufen, du machst irgendwie die Verträge fertig, du musst dann aber vielleicht noch entweder, wobei in so einem Fall, glaube ich, wird dann einfach der Notar eingeflogen, im Zweifel. Aber Zeit bekommt ja dadurch einen ganz anderen Wert. Ja, und das finde ich so spannend, weil ich stehe ja auch immer wieder noch vor dieser Herausforderung, wenn du persönliche Termine hast, dann musst du mindestens immer einen Tag einplanen aktuell mit Hinreise, Zurückreise, früh aufstehen, weil du musst noch am Gate durch den Security-Check. Ich meine, ich habe zum Glück mittlerweile auch einen Frequent Traveler, das macht es natürlich leichter. Aber wenn ich mir überlege, früher, als ich ja auch noch angestellt war und ich habe ja auch ein gewisses Geld verdient, das war ja nicht wenig, aber du musst morgens um 4:30 aufstehen, um 7 Uhr am Airport zu sein, um 9 den Flieger zu haben und bist dann um 10:30 in Hamburg zum Beispiel.
Genau,
ja. Das ist, du hast auf der einen Seite nicht nur den Zeitverlust, sondern du hast halt auch diesen Qualitätsverlust, weil du ja deinem Körper einfach was zumutest, wo du dir ja auch denkst so, hey, es könnte stressfreier sein.
Richtig, also, genau das ist der Punkt. Vor allen Dingen in Strecken in der Dachregion. Alles, was in Europa ist, wo du wirklich innerhalb von 1 bis 2 Flugstunden bist, ist diese Prozedur, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, mit Security-Check, vor allen Dingen, wenn man mal an die Ferien, Feiertage denkt, wo wirklich jeder fliegen
oder wenn mal wieder Streik ist.
Oder wenn Streik ist, genau. All diese Kurzstrecken oder Mittelstrecken, wie man sie auch mit aufnehmen möchte, sind genau die, wo man sich durch den Privatjet einfach Zeit spart. Allein schon, wenn es um das Thema Security-Check geht.
Wie läuft das?
Hier am Flughafen München haben wir ein privates Terminal, ein General Aviation Terminal, was es an den meisten großen Flughäfen gibt. Da gibt es dann eine Passkontrolle, eine Sicherheitskontrolle, das war's. Es gibt aber auch kleinere Flughäfen, wie hier in der Region Oberpfaffenhofen. Auch ist allerdings ein Sonderflugplatz. Also auch hier muss man sich wirklich gut auskennen und seine Kunden vor allen Dingen auch gut beraten. Aber an so kleinen Flugplätzen kann man direkt mit dem Auto bis an den Flieger fahren. Du steigst aus dem Auto aus, in den Flieger rein. Das Bodenpersonal parkt dann dein Auto für dich und stellst dir, wenn du zurückkommst, wieder vor den Flieger hin. Statt einer halben Stunde Security-Check bist du sofort im Flieger drin. Hast du sogar das Boarding gespart.
Ja, und ich kenne ja auch Leute, die haben natürlich, du hast auch das Thema Tiere vorhin nochmal erwähnt, ne?
Genau.
Es gibt ja auch den einen oder anderen, der eben ja mal einen Hund hat oder manche, es wird auch immer mehr mit Katzen gereist, habe ich jetzt gesehen. Dann bist du da natürlich auch besser. Also ich habe eine Freundin, die sogar gesagt hat, wenn sie umzieht demnächst, dann überlegt sie ernsthaft, ob sie den Transport mit ihren Tieren einfach mit dem Privatjet buchen sollte. Mhm. Einfach damit das für die Tiere kein Stress ist, weil die Tiere mögen wohl Autofahren überhaupt nicht. Das stresst die und es ist eine längere Fahrt. Da geht's jetzt hier wirklich um 8-9 Stunden. Und da hat sie auch gesagt so, hey, aber das sind mir meine Tiere halt wert. Ich meine, es klingt jetzt vielleicht banal für jeden, der sich das nicht vorstellen kann. Aber die hat gesagt, eher so als im Frachtraum von irgendwie einer großen Maschine und so. Also ja, es hat, glaube ich, viele Implikationen.
So banal ist es aber, glaube ich, auch gar nicht. Weil jeder, der ein Tier hat, überlegt sich ja auch, wohin er in den Urlaub fährt. Und zwar fährt und nicht fliegt, um dem Tier das zu ersparen. Und so eine Auswanderung ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Denn das ist, wie du gerade gesagt hast, meist nicht ein Flug von einer Stunde oder eine 6-8-stündige Autofahrt, die, finde ich, auch ziemlich heftig sein kann für ein Tier oder für uns Menschen im Allgemeinen auch. Und eine Auswanderung ist nochmal was ganz anderes. Da setzt man seinem Tier diesen Flug ja nur einmal im besten Fall aus. Und wenn man dann in den Privatjet bucht, dann kann das Tier sogar, je nachdem, wie sicher oder wie wohl es sich fühlt, auch ohne Käfig fliegen. Das heißt, Mindestvoraussetzung ist tatsächlich, dass es an der Leine gehalten wird, vor allen Dingen bei Start und Landung aus Sicherheitsgründen. Ja. Und dann kann er im Fußraum neben dem Frauchen oder Herrchen sich entspannen und kann durch die Besitzer auch beruhigt werden. Das ist viel wert im Vergleich zum Frachtraum.
Ja. Ja, das stimmt. Und wenn wir dann nochmal auf die Zuhörer jetzt nochmal eingehen, also die Vermögensverwalter und die Family Offices, die ja hier den Podcast auch hören, wenn die jetzt mal Kunden haben, die das Thema irgendwie aufbringen, was sind so die Basics, was man da verstehen sollte? Also es gibt ja dann auch immer noch das Thema eigenen Jet besitzen und so, aber ich glaube, das macht natürlich dann wenig Sinn. Das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema, was man da aufmachen kann. Aber wenn da jetzt ein Kunde die Vermögensverwalter fragt oder das Thema kommt auf, was sollte man da auf jeden Fall vielleicht vorher noch abklären oder einfach direkt zu dir weiterleiten?
Ja, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man gerne einfach weiterleiten. Wichtig ist, glaube ich, als Grundlage, wenn man sich überlegt, mit dem Privatjet zu fliegen, klare Aussagen wie, wo möchte ich hin, wo muss ich hin? Es muss ja nicht unbedingt zwingend der Berliner Flughafen sein. Es gibt ja auch näher dran den kleinen Flughafen Fino, der vielleicht nur 10 Minuten vom Termin weg ist. Wie viele Passagiere reisen mit und wann muss ich dort sein? Also sprich, um wie viel Uhr ist der Termin? Nicht, wann muss ich los, sondern wie viel Uhr ist der Termin? Denn nur so kann man genau auch die Anfragen bei den Operatoren, bei den Airlines stellen und sagen, pass auf, mein Kunde muss um 9 in der Stadt sein, also er muss um 8 landen. Punkt.
Ja, ja, ja.
Das sind die, die Basic-Fragen, die Grundlagen für die erste Überlegung, wenn man sich dann einen Broker oder sich generell jemanden suchen möchte, der dann eben den Privatjet zur Verfügung stellt.
Okay, wenn jetzt aber wir die aktuelle Lage ja auch nochmal berücksichtigen und für alle die, die den Podcast irgendwann später mal hören, also wir nehmen heute auf am 4. Mai 2026, die aktuelle Lage hat ja auch dazu geführt, dass einerseits natürlich der Flugverkehr enorm umgeleitet wurde, viele Strecken auch gestrichen wurden. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das natürlich, ich sag mal, für die Privatjet-Branche gerade so ist, dass natürlich mehr Nachfrage da ist. Wie ist das aktuell bei euch? Also habt ihr überhaupt noch Kapazitäten oder ist schon alles ausgebucht, so die nächsten Tage und Wochen?
Es gibt durchaus Kapazitäten. Die Sache ist eher, also man muss dann eher in eine andere Richtung denken oder sich vielleicht besser gesagt als Kunde darauf einstellen, wenn man schon mal Privatjet geflogen ist, in die Richtung, also in den Nahen Osten, wo gerade die Unruhen sind. Es ist möglich. Es ist möglich. Aber natürlich, jeder Operator guckt sich die aktuelle Lage jeden Tag vom Neuen an, denn es ist immer noch nach wie vor nicht leicht einzuschätzen, wie sich die Lage weiter da unten entwickelt. Also die Flughäfen sind offen, die können aber auch genauso gut schnell wieder geschlossen werden, einfach für die eigene Sicherheit. Und die meisten Operator bleiben zum Beispiel auch nicht über Nacht in Dubai stehen. Also sie bringen ihre Kunden nach Dubai und positionieren dann definitiv weg, um auch ihr eigenes Personal zu schützen. Und die Flugzeuge.
Klar, weil es sind ja Reisewarnungen auch draußen und so, das, das ist ja immer noch das Thema. Nee, ich meinte auch vor allen Dingen, weil natürlich dadurch, dass generell viele Flugrouten jetzt gecuttet wurden, dass natürlich sich das umverteilt. Also deswegen, mir ging es gar nicht mal nur um Reisen in den Nahen Osten, sondern generell, also das heißt, es ist noch Kapazität da. Das heißt, wer jetzt sich mit dem Thema das erste Mal beschäftigt oder vielleicht auch gerade tiefer einsteigt, braucht sich trotzdem keine Sorgen machen, dass alle Jets schon ausgebucht sind und dass es da nichts mehr, nichts mehr gibt. Wir haben ja auch gesehen, also die Branche wächst ja weiterhin. Ist da aktuell ein Ende in Sicht oder eher nicht?
Ehrlich gesagt, meiner Einschätzung nach nein, denn es entwickelt sich auch alles weiter. Also nicht nur, also man braucht auch nur die Autos anschauen, die sich weiterentwickeln. Es gibt Märkte, die sich weiterentwickeln. Und von dem her, das Thema Privatjet ist lange noch nicht ausgereizt. Und ja, es ist zum Teil auch eine Geldfrage. Aber die Vorteile, die Privatjets nach wie vor liefern lassen, also da wird der Markt so schnell auch nicht schwinden. Er wird eher weiter wachsen, denn auch wenn man so die Partner beobachtet, die Flotten werden zum Teil aufgestockt. Es werden neue Flugzeuge mit aufgenommen, weil die Nachfrage einfach da ist. Also im Moment kann man sagen, dass der Markt definitiv weiter wächst.
Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Und die, wenn du ja sagst, die Operator, die es da gibt, also die haben wahrscheinlich teilweise auch, ich möchte nur mal so einen Punkt machen für alle, die vielleicht noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Die Operator, die haben teilweise eigene Jets, aber teilweise sind das ja auch Jets, die Privatfamilien gehören, die dann aber in den Standzeiten quasi wie vermieten, oder? Das heißt, theoretisch könnte man, jetzt mal rein plakativ und total übertrieben. Theoretisch könnte man im Privatjet einer sehr, sehr vermögenden industriellen Person fliegen, ohne dass man es weiß.
Genau, richtig, ja. Also ja. Es gibt Operator, die haben eine eigene Flotte, aber die meisten Operator haben Maschinen in der Verwaltung, die eben jemand anders gehören, die dann verchartert werden. Mhm. Familien oder Firmen, die ihren Jet selber sehr stark nutzen und in den Standzeiten, wie du es gerade auch gesagt hast, dann eben für die Vercharterung hergeben, um
ja, weil Standzeit ist ja immer das Teuerste an so einer Sache.
Ja.
Ja.
Es kommt tatsächlich auch auf den Standort drauf an.
Okay.
Viele Operator setzen ihre Maschine dann vielleicht, wenn die Maschine nicht genutzt wird, auch zu einem günstigeren Standort um. Letztendlich, jeder Operator schaut aber, dass die Maschine weiter verchartert wird. Denn die meisten Owner, wie man sie nennt, der Flugzeuge, sehen schon die Vercharterung auch als Teil der Refinanzierung. Also es ist nicht nur ein Investment, um seine eigene Flexibilität und quasi zu gewährleisten und seine eigene Sicherheit auch zu gewährleisten, sondern auch eine Teilrefinanzierung durch den Charter.
Also im Prinzip, das klingt natürlich jetzt dann auch wieder für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist nun mal so. Das heißt, du kannst dir das eigentlich vorstellen wie einen Immobilienkauf zu als Kapitalanlage sozusagen. Mhm. Also das heißt, es gibt Menschen, die sagen, okay, ich brauche vielleicht ab und zu auch mal einen Jet, ich möchte mir die Flexibilität einkaufen, aber ich möchte, ich brauche den Jet ja nicht jeden Tag. Deswegen hole ich mir halt einen Firmenjet oder was auch immer. Das ist dann ein Asset, aber gleichzeitig auch ja ein Cashflow-Generating ja. Asset, genau.
Mhm. Ja. Was man natürlich ist dabei natürlich nicht vergessen darf, sind die Kosten, die das Flugzeug auch hat. Instandhaltungskosten, klar. Wartungskosten, Personalkosten. Also wer sich da wirklich schon oft Gedanken drüber gemacht hat, es gibt sogenannte versteckte Kosten, möchte ich nicht sagen, denn unsere Kunden wissen ja, wie Unternehmen laufen, welche Fixkosten man im Unternehmen hat und auch bei einem Privatjet sind natürlich Fixkosten mit dabei. Aber ja, das muss man natürlich trotzdem noch im Hinterkopf behalten, sollte man mit den Gedanken spielen, sich einen eigenen Jet anzulegen.
Ja. Genau. Gut, das soll ja heute auch nicht unser Hauptthema sein. Heute geht es ja wirklich darum, wann macht es Sinn, überhaupt das Angebot mal in Anspruch zu nehmen. Und ich meine, wenn man sich ja jetzt mal auch die Flugpreise anguckt, auch für so Business-Class-Tickets, ich meine, da sind wir ja schon gar nicht mehr so weit weg von Privatjet-Fliegerei, ne? Weil es ist ja so, man chartert ja dann den ganzen Jet. Und wenn du kannst natürlich alleine fliegen, aber wenn du 3-4 Leute hast und dir die Kosten dann teilst, dann ist das ja schon gar nicht mehr so weit weg von Business-Class-Tickets.
Richtig, ja. Also wir sind da teilweise schon sehr, sehr nah dran. Natürlich muss man auch hier vorsichtig sagen, man muss natürlich die Flugroute anschauen.
Klar.
Ob jetzt eine First Class nach Amerika rüber in einem Privatjet oder in der Linie angenehmer ist, das ist das andere Thema. Aber wenn man jetzt in der Dachregion bleibt oder in Europa oder Richtung Nahen Osten geht, da ist man tatsächlich nicht mehr so weit weg von einem normalen Business- oder First-Class-Ticket der Linie.
Ja, und wie gesagt, ich habe es mir letztens mal ausgerechnet auf so einer Nebenstrecke, wo ich dachte, okay, das ist regelmäßig ein Thema. Ich habe nicht alleine diese Strecke. Ich bin wirklich kurz davor zu sagen, wir gründen eine WhatsApp-Gruppe für genau diese Route von Zürich, wo wir alle das Thema haben, entweder fährst du Auto oder du nimmst halt, ich sag mal, die normale Lufthansa, ich habe ja gar kein Problem mit der Lufthansa. Ich bin ja regelmäßig auch Kunde bei Swiss und so, aber es ist einfach die Zeit, weil du musst zum Flughafen, dort dann wieder den Mietwagen und weiter. Und dann habe ich wirklich mal durchgerechnet, okay, ab 4 Leuten würde sich das wahrscheinlich lohnen, vor allen Dingen unter dem Zeitaspekt. Und man hat ja auch schon seine Ruhe. Ich meine, es sind auch alles Unternehmer. Das heißt, man kann diese Zeit ja auch ganz anders wieder nutzen. Und ich habe eine interessante Sache, das habe ich mal gehört von jemandem in den USA. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, der zu einem Event sollte von einem Kollegen von ihm, von einem Freund, als Keynote-Speaker. Und dann hatte man gesagt, hey, aber bitte, du schuldest mir irgendwie was und so weiter. Und dann meinte er so, ja, ich komme vorbei, aber ich muss halt den Jet nehmen. Und dann hat er sich überlegt, weil er ja Unternehmer ist, wie kann er diese Strecke jetzt nochmal für sich monetarisieren? Und hat im Prinzip gesagt, gut, ich muss jetzt zwar den Privatjet nehmen, aber ich verkaufe an meine Community irgendwie 4 weitere Plätze und dafür bekommt jeder, der an Bord ist, ein einstündiges 1:1, weil die Leute, das war ein 3-4 Stunden Flug irgendwo in den USA. Mhm. So. Und dadurch hatte der seine Kosten wieder refinanziert, weil es gab Leute, die haben gesagt, okay, wenn ich mit dem eine Stunde lang sitzen kann, über mein Business quatschen kann, dann zahle ich $3,000 für dieses Flugticket. Und also ja, das war noch so eine Anekdote an der Stelle.
Ja, viele halten, so wie du gerade auch erzählt hast, viele halten sogar Meetings während dem Flug. Ab 2 Stunden ist es verschwendete Zeit sonst. Also klar, man kann sich auch entspannen und sich auf seinen Termin vorbereiten. Das ist auch das, was die meisten tun. Aber viele arbeiten auch während dem Flug.
Hat man WLAN im Privatjet?
Es gibt, das kommt auch immer mehr. Man darf da aber auch nicht unterschätzen, dass das natürlich was kostet und ziemlich teuer sein kann. Auch hier, das ist das, worauf wir generell auch sehr viel Wert legen. Wenn wir wissen, der Kunde braucht WLAN an Bord, bringen wir es vorher in Erfahrung. Was kostet das? Was kann auf uns zukommen? Denn es gibt nichts Schlimmeres wie eine nachträgliche Rechnung über 5.000 € dafür, dass er 2 Stunden im WLAN war. Also versteckte Kosten gibt es auch während des Fluges. Aber ja, das WLAN an Bord, das ist immer mehr im Kommen. Es gibt verschiedene Varianten, die Airlines anbieten und es ist durchaus möglich, dann einfach die Flugzeit zu nutzen und weiterzuarbeiten.
Ja, oder man packt sich seinen Anwalt oder seinen Steuerberater ein und macht halt dann einfach die Meetings in der Luft. Ja.
Genau,
ja,
die spannend. Man sonst im Büro gemacht hat, macht man dann in der Luft. Genau.
Ja, sehr spannend, genau. Jetzt mal zum Thema, es gibt ja auch viele verschiedene Anbieter. Mhm. Wie erkennt jetzt ein Kunde einen guten Anbieter in eurem Markt? Worauf muss man so achten?
Das Wichtigste ist Reaktionszeit und Erreichbarkeit. Wenn man...
Habt ihr einen 24/7-Service?
Ja. Also sobald jemand bei uns anruft, ist immer jemand erreichbar. Und das ist das Wichtigste an dem ganzen Thema. Also sobald man anruft und nicht zurückgerufen wird, ist das schon mal ein sogenannter, wie man es heutzutage sagt, Red Flag. Denn das Wichtigste ist die Erreichbarkeit. Denn unsere Kunden haben zum Teil auch kurzfristige Lösungen oder Probleme, für die es kurzfristige Lösungen braucht. Und sobald
so nach dem Motto, hey, heute Morgen ist der Flug ausgefallen.
Genau,
oder,
die Lufthansa streikt wieder, ich stehe am Frankfurter Flughafen, ich muss nach Zürich, du musst mir helfen. Das hatten wir in der letzten Zeit oft und deswegen ist Erreichbarkeit und vor allen Dingen die Reaktionszeit auch wichtig. Wie lange braucht die Anbieter, um ein Angebot darzulegen und wie schnell ist das auch umsetzbar? Das ist
und
das Wichtigste, würde ich fast sagen, wie man einen guten Anbieter erkennt. Und dann geht es natürlich auch weiter, indem man sagt, wie schauen die Angebote aus? Sprechen die mich an? Ganz klassisches Beispiel, wie alt ist eigentlich das Flugzeug, das mir angeboten wurde? Also nicht nur die Erreichbarkeit, sondern auch die Qualität, die geliefert wird. Und das ist, wenn man sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, auch nicht leicht, das sofort zu erkennen. Umso wichtiger oder ich sage jetzt mal, am einfachsten ist es tatsächlich über Empfehlungen an Anbieter ranzukommen. Ob es jetzt Broker oder Operator sind, das ist tatsächlich heutzutage das, was einem Sicherheit gibt.
Und gibt es da auch bestimmte Zertifizierungen und Versicherungen, auf was jemand achten sollte, dass das der Anbieter hat? Oder achtet ihr darauf, dass die Operator dann ihre Sachen erfüllen? Also
ja, also okay. Wir bieten tatsächlich auch nur Operator an, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben oder auch länger schon zusammengearbeitet haben. Wir verfolgen zum Teil auch die Flottenstärke und die wie die gewartet werden, das stellt der Operator selber zur Verfügung.
Also ihr macht auch Due Diligence im Zweifel, wo ihr sagt,
genau.
Verstanden.
Und das Schöne hier am Flughafen München ist auch, dass wir wir haben Vorfeldzugang und generell ist es auch so, wenn wir ein Flugzeug verchartern und die Möglichkeit haben, vor Ort zu sein, dann fragen wir auch bei den Operatoren immer nach, dürfen wir uns das Flugzeug mal anschauen, damit wir auch wissen, was bekommt der Kunde von uns. Ist das wirklich das, was wir dem Kunden anbieten möchten? Wir sind auch immer im regen Austausch mit Operatoren. Also wenn wir mal in der Nähe sind, wir setzen uns auch mit denen zusammen, besuchen sie auf Messen, wir tauschen uns aus und wir empfehlen auch nur Operator, Airlines und Flugzeuge weiter, von dem wir wirklich überzeugt sind, dass der Kunde das bekommt, was er von uns erwartet.
Das heißt, damit hast du eigentlich ganz gut auch gesagt, was so die Red Flags sind, die Warnsignale. Das heißt, im Zweifel immer auch gerne jemanden vielleicht kontaktieren, der sich schon auskennt. Um eine Empfehlung fragen, genau. Wie würdest du sagen, positioniert ihr euch als Firma so in diesem gesamten Markt? Also wo sind so eure USPs aus deiner Sicht? Oder auch von dem, was die Kunden euch widerspiegeln? Kundenstimmen sind ja immer die ehrlichsten.
Ja, und vor allen Dingen auch die wichtigsten. Also wir positionieren uns so im Markt, wir haben immer direkte Ansprechpartner. Wir kennen unsere Kunden, wir wissen, worauf sie Wert legen und wir sind immer erreichbar. Das ist in der heutigen Zeit extrem wichtig. Es gibt bei uns kein 9-to-5, wir sind 24/7 im Einsatz.
Work-Life-Balance, ja, da könnte sich jetzt, ich weiß, aber es gibt ja dann immer auch Menschen, die sagen so, oh Gott, man wird da als Arbeitnehmer voll ausgebeutet und so, aber ich meine, ihr habt es ja frei entschieden und wenn das der Kundenservice ist, für den die Kunden ja auch bezahlen, dann finde ich das völlig in Ordnung, ja.
Und das ist in dieser Branche auch sehr wichtig, denn die Kunden melden sich meistens zwischen 7:30 und 9, nämlich dann bevor ihr Arbeitstag anfängt und dann
oder abends danach.
Uhr, genau. Wenn sie gerade im Auto sitzen
oder
und nach Hause zu fahren. Gut, Mitternacht, da haben uns unsere Kunden bisher noch verschont, außer es waren wirkliche Notfälle. Aber das ist ganz klar in dieser Branche, man muss erreichbar sein, denn die Kunden melden sich dann, wenn sie Zeit dafür haben. Denn das Hauptgeschäft läuft ja auch noch bei unseren Kunden.
Rufen die dann, also einfach nur mal so vielleicht auch aus Interesse, weil, wie gesagt, für Vermögensverwalter sind ja genau diese Punkte, wo kannst du natürlich Dinge automatisieren und skalieren, aber wo eben auch nicht. Und man kann ja mit technischen Tools heute vieles auch ermöglichen. Die Kunden kontaktieren die euch dann eher per Anruf oder auch per WhatsApp, per Telegram? Also habt ihr alle Kanäle offen oder wie macht ihr das?
Wir sind per E-Mail und Telefon immer erreichbar. Ich persönlich sogar über WhatsApp, weil das momentan einfach seit Jahren schon die Plattform ist, die wird mir leider auch privat jeder nutzt. Und von dem her werden auch im Firmenhandy die Kontakte eingespeichert und dann wird schnell eine WhatsApp rausgeschickt. Deswegen.
Weil ich höre immer wieder, auch von meinen Vermögensverwalter, ich meine, klar, ne, man redet nie über bestimmte Dinge, sollte man nicht über WhatsApp machen, das ist logisch. Aber ich höre eben immer wieder, ja, diese Ultra-High-Net-Worths, die wollen nicht über solche Kanäle kommunizieren. Und ich denke mir so, hä, doch, natürlich, klar. Deswegen ist cool von dir auch mal zu hören, dass du sagst, dass es eigentlich eine gute Kommunikationsmedium auch ist für diese Cases, ja.
Ja.
Ja,
man spannend. Merkt auch, welche Details geschickt werden über WhatsApp. Also Thema Sicherheit und Diskretion ist auch beim Pass schon ein wichtiges Thema, denn Pässe durch die Gegend schicken kann auch schwierig sein beziehungsweise eine Sicherheitslücke darstellen. Deswegen ist es bei uns auch immer ganz wichtig, sobald wir einen Pass bekommen, der wird für uns zwar aufgenommen und auch gespeichert, aber immer mit Sicherheit. Also wir haben immer passwortgeschützte
Verschlüsselt Tools. Und alles genau. Und drum und dran.
Auch ja. wenn die ja, an die genau. Operator geschickt werden, was sie ja müssen, denn sie müssen ja auf der Passagierliste
und
auftauchen,
ja.
genau. Es ist alles verschlüsselt und um einfach ein Sicherheitsrisiko aus dem Weg zu gehen. Denn in der heutigen ja. Zeit wird man auch schnell gehackt.
Absolut. Gerade im Banking, also ich meine, ich habe ja für einige Banken auch gearbeitet und auch mit Vermögensverwaltern, Family Offices, und das Thema Hacking ist natürlich ein Riesenproblem, ist immer noch oder immer mehr auch, natürlich gerade auch durch KI ist es noch leichter. Also ich habe zum Beispiel auch mit meinen Eltern ein Passwort vereinbart für, wenn sie mal am Telefon vermeintlich von mir angerufen werden, weil ich habe gesagt, wenn ich reden kann, dann kann ich immer dieses Passwort nennen. Also ich kann in keiner Notlage so heftig sein, dass ich nicht schaffe, dieses Wort euch zu nennen am Telefon. Deswegen nehmt das bitte ernst, weil durch meinen Podcast ist ja meine Stimme einfach da draußen.
Ja.
So. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt einen Kunden, der das häufiger schon genutzt hat. Den Pass habt ihr schon und ihr habt eigentlich alle Daten. Sagt ihr dann, müsst ihr dann dem Operator jedes Mal die Daten wieder schicken, oder sagt ihr dann, okay, das ist Kunde XY und dann hat er ja schon alles vorliegen, weil das vermindert ja auch jedes Mal, wenn Daten nicht neu getauscht werden, hilft das ja auch, ne?
Ja, also die Airlines hinterlegen natürlich auch geschützt die Passdaten, denn die sind auch verpflichtet, diese Daten noch aufzubewahren. Jeder Flug
Klar.
wird aufbewahrt, dokumentiert. Von dem her, wenn der Kunde regelmäßig oder wenn ich regelmäßig den Operator, die Airline anbiete und der Kunde schon oft damit geflogen ist, dann haben die Daten natürlich vorliegen und ich muss nur nachreichen, wenn sich das Ablaufdatum ändert oder die Passnummer, oder es gibt auch Kunden, die haben mehrere Pässe. Die haben einen Schweizer Pass, einen deutschen Pass, einen englischen Pass, einen amerikanischen Pass. Da ist es natürlich dann auch wichtig, dass ich dem Operator sage, mit welchem Pass er reist. Einfach um auch Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen bei der Einreise. Aber es ist so, wenn dein Kunde öfter mit der Airline reist, dann brauche ich nur den Namen nennen und gegebenenfalls von Mitreisenden den Pass nachliefern.
Ja, genau. Das ist schon mal auch gut zu wissen. Aber ja, also wie gesagt, das Thema Social Engineering und so, ich kann mich da noch erinnern an vor... ich habe was moderiert bei einem Schweizer Event für auch Vermögensverwalter, und dann ging es auch um das Thema Social Media und dergleichen. Und dann habe ich halt auch darüber gesprochen, okay, sie denken jetzt wahrscheinlich, das geht sie nichts an, aber wie viele ihrer Kinder sind denn auf Social Media? Und fast alle. Und über die Kinder werden halt solche Firmen auch oft gehackt, ne? Also ich kenne einen Fall aus Deutschland, der war auch in der Presse, wo ein Fußballmanager die private E-Mail von seiner Tochter bekommen hat. Da war ein Trojaner drin auf dem Firmen-PC. Und der hat das natürlich geöffnet, weil es von seiner Tochter war, von ihrem E-Mail-Account. Aber Hacker hatten über ihren Facebook-Account den E-Mail-Account der Tochter gehackt und haben dann halt ihm die E-Mail geschickt und so. Und das darf man echt nicht unterschätzen, dass das eben auch immer wichtiger wird. Ja. Und
ja.
von daher, also ich höre vieles, was super relevant und spannend ist, was du sagst, das Thema Erreichbarkeit, Schnelligkeit, aber eben auch Sicherheit und Diskretion. Beim Thema Sicherheit, habt ihr auch mit Personenschutz immer wieder mal zu tun, und merkt ihr, dass das auch mehr wird, oder wie seht ihr das?
Ja, es gibt durchaus Kunden, die haben ihre eigenen Bodyguards dabei.
Und ich meine jetzt nicht nur Bushido, by the way, sondern Menschen, von denen man es vielleicht gar nicht so nach außen erwarten würde. Ja.
Es kommt öfter vor, als man glaubt, denn es gibt viele Kunden, die sind natürlich im Fokus. Die stehen in der Öffentlichkeit und für die ist es extrem wichtig, auch eigenes Sicherheitspersonal dabei zu haben. Wir selber haben noch keine Sicherheitsfirma, mit der wir eng zusammenarbeiten, aber von unseren Kunden, die Sicherheitspersonal haben, mit denen arbeiten wir eng zusammen, denn die meiste Kommunikation läuft dann tatsächlich auch über die, denn die möchten, die müssen ja den kompletten Ablauf kennen. Wo kommt das Flugzeug her, wann landet es? Die schauen sich das Flugzeug auch an, bevor unser Kunde an Bord geht. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt auch bewaffnetes Sicherheitspersonal. Das ist durchaus kein Problem. Die Waffen müssen angemeldet werden, und zwar jede einzelne. Und das Einzige, was man dann an Bord noch beachten muss, ist, dass Waffe und Munition getrennt voneinander gelagert werden muss. In der Regel nimmt die Besatzung, also die Crew, die Munition mit ins Cockpit und der Bodyguard behält die Waffe bei sich und die wird dann auch ausgehändigt, bevor das Flugzeug verlassen wird. Ja, also es ist durchaus normal, auch wenn man das jetzt so gar nicht denkt, aber auch kein Problem.
Ja, Wahnsinn. Das sind so Sachen, an die denkt man so jetzt normalerweise natürlich nicht, aber man sieht, ihr seid da absolute Experten und Profis. Jetzt mal noch ein anderes Thema, weil ich das ja auch immer wieder höre von Vermögensverwaltern und Family Offices. Ja, UHNWI-Kunden sind nicht auf Social Media unterwegs. Wie siehst du das? Also bekommt ihr teilweise Anfragen auch, weil Menschen euch online irgendwie entdeckt haben über Social Media?
Ja. Aber jetzt nicht direkt von den UHNWI-Kunden, sondern von den Assistenten.
Aber das ist ja genau der Punkt. Ihr werdet gefunden.
Genau.
So.
Und man muss das ja auch ganz klar mal positionieren. Die wichtigsten Menschen in dem Leben von vermögenden Personen sind die Assistenten.
Denn ich merke das gerade bei meiner Assistentin, meine linke und meine rechte Hand. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich jetzt schon noch ohne sie machen würde. Und ich meine, ich bin ganz weit weg von den Menschen, über die wir jetzt gerade noch sprechen. Aber das ist tatsächlich so. Also ich gebe ihr ja auch dann Aufträge oder sie hat auch eigene Ideen, wenn sie so beobachtet, was gerade meine Themen sind. Und deswegen ist sie halt so unfassbar wertvoll. Sie kommt dann von alleine auf Ideen, wo sie sagt, hey, wollen wir uns nicht den Prozess nochmal anschauen oder das? Oder meinst du, für dieses Thema sollten wir diese oder jene Lösung finden? Und das macht halt so richtig gute Assistenten, also auf Executive Level auch aus. Und klar, wenn die dann bei euch finden. Aber ich finde es schön, dass du bestätigst, dass man, indem man online auch präsent ist und man muss ja gar nicht jeden Tag posten, ja, und man soll ja auch nicht sein Essen posten oder so, aber man muss eine Präsenz haben, damit man überhaupt gefunden werden kann.
Richtig, ja. Und gerade die Assistenten kennen ihre Vorgesetzten, unsere Kunden ja am besten. Deine Assistentin kennt dich in der kurzen Zeit wahrscheinlich schon in- und auswendig und das ist genau das, was so wichtig ist, weil die wissen genau, auf wen müssen sie achten, wer ist ihnen zu viel unterwegs im Social Media, wer ist zu präsent, wer bringt genau die Punkte mit denen sie sich identifizieren können, mit denen sich dann der Kunde auch identifiziert, nämlich derjenige, der den Privatjet dann auch nutzt. Ist da jemand, der sich die Kabine anschaut, der genau weiß, okay, mein Chef, der ist 1,90 hoch. Der braucht nicht in eine kleine Maschine einsteigen, wo er sich die ganze Zeit ducken muss. Der möchte aufrecht stehen können. Legt der Wert auf Catering an Bord? Es gibt auch viele Kunden, die sagen, Sie, Frau Buck, für die eine Stunde Flug, ich habe gefrühstückt, ich will nur einen Kaffee, mehr nicht. Ich will nicht, dass danach das Essen weggeschmissen wird. Also das Mythos mit dem Luxus und Geld spielt keine Rolle.
Das sind ja so die Influencer, die das so propagieren, oder?
Genau. Natürlich ist es schön, wenn du auf einem vierstündigen Flug dein Essen postest und deinen Champagner genießt. Dafür zahlst du auch. Aber es gibt durchaus auch Kunden, die legen da gar nicht so viel Wert drauf. Denn ihnen ist das was anderes wichtig, nämlich schnell, entspannt, an ihr Ziel zu kommen. Und die Assistentinnen kennen ihre Vorgesetzten hin und auswendig. Die wissen die Strecken, die wissen die Termine, die haben den Kalender vor sich. Und für die ist es dann schon auch wichtig, wenn man eben zum Beispiel über Social-Media-Kanäle sieht, wie agiert die Theresa Buck als Broker, kann ich mich mit ihr identifizieren, dann kommen sie auf uns zu und stellen ihre Fragen. Und die haben viele Fragen, verdammt viele Fragen.
Okay, was sind so die vielleicht so die verrücktesten Wünsche? Ich meine, natürlich, wir wollen nicht wissen, um wen es geht, das ist klar. Aber was war so ein verrückter Wunsch und ihr habt es trotzdem hinbekommen? Oder fällt dir da vielleicht noch irgendwas der Stelle ein?
Es gibt viel zu erzählen. Die süßeste Geste, die ich mal hatte, war, der Ehemann hat den Privatjet organisiert und die Frau durfte nichts davon erfahren. Die wusste auch gar nicht, dass sie an dem Tag fliegen, denn es war der Hochzeitstag und wir haben dann für das Paar quasi im Auftrag des Kunden eine Torte organisiert, einen Strauß Rosen. Wir haben die Lieblingspflegeprodukte auf der Toilette platziert von der Frau. Er hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht und es ging auch auf eine tolle Reise. Wir haben dann auch mit Transferservice vom Flughafen im Zielort bis zum Hotel unterstützt. Das war so eins der schönsten Dinge, aber es gibt auch so Sachen wie Catering-Bestellung, 20 Cheeseburger, dreimal 20er Nuggets.
Also das heißt, es gibt Menschen, die wirklich jetzt mal ohne Witz, die leisten sich den Privatjet und möchten dann, dass ihr bei McDonald's, Burger King und Co. jetzt mal ohne spezif, aber also die wollen dann einfach günstiges Fastfood an Bord haben.
Ja. Das ist geil. Das ist quasi, ich bin dann losgefahren, so eine halbe Stunde vor Abflug. Hier am Flughafen ist ja zum Glück ein McDonald's und über die App kannst du sogar online bestellen. Also ich bin nur zum Drive-Thru-Schalter, habe das Zeug eingepackt, bin dann rüber. Und was man da auch dazu sagen muss, ich habe dem Kunden auch empfohlen, keine Pommes zu nehmen, denn die kann man im Ofen zwar aufwärmen, aber die schmecken dann nicht mehr so gut. Ja, und gut. Für diesen Tipp war er mir dann tatsächlich auch sehr dankbar, weil er gesagt hat, das war das beste Mäcki, was er seit langem gegessen hat, einfach wegen dem so Feeling herrlich im Flugzeug. Aber ja, man merkt dann bei solchen kuriosen Catering-Wünschen, dass die Kunden halt einfach Wert darauf legen, entspannt mit ihren Gewohnheiten an ihr Ziel zu kommen, in einer Welt, die im Moment einfach sehr stressig ist und du und ich, wir können das unterschreiben. Auch wenn wir keine Privatjets fliegen. Unser Alltag ist stressig.
Sag das nicht. Ich werde das irgendwann sicherlich mal in Anspruch nehmen. Für diese eine Strecke, wo ich dir gesagt habe, mit ein paar anderen Kollegen und so, es ist einfach, ja, mit der Bahn keine Option und mit der Lufthansa eigentlich auch nicht.
Deswegen. Sag gerne Bescheid, ich unterstütze
euch. Ich gründe erstmal die WhatsApp-Gruppe, genau.
Ja, genau.
Ich frage erstmal, wer ist alles dabei. Aber ja, es ist ja genau der Punkt. Es geht ja auch gar nicht darum, zu flexen oder so, sondern es ist wirklich einfach die Lösung für ein Problem, was ernsthaft eines ist. Mhm. Und wenn ich weniger Kundentermine machen kann, weil ich mehr reisen muss und zwar auch unkomfortabel, weil dann vielleicht mein Immunsystem irgendwann aussteigt, weil mich das Reisen so stresst und krank macht, dann ist das eine KPI für mich als Unternehmer, wo ich sagen muss, vielleicht sind die 1000 oder 2 oder 3K, die ich hier mal investiere, viel sinnvoller als jetzt hier, ich sag mal, 2 Wochen krank zu werden als Unternehmer. Hallo? Mhm. Ich will jemanden sehen, der sich das leisten kann. Ich meine, als Angestellter, ja, da meldest du dich einfach mal schön krank, legst dich ins Bett und kurierst dich aus. Aber als Unternehmer, ich weiß gar nicht, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, krank zu werden oder auch wirklich viel Zeiten. Und Travel ist halt genau so ein Thema, wo ich auch dieses Jahr für mich gesagt habe, ich reise nur noch aus Zürich raus für Veranstaltungen, wenn ich einen Speaker-Slot habe oder einen wichtigen Kunden, aber ansonsten nicht mehr. Mhm. Ja, und diese ganzen Networking-Events, mal hier, dieses, jenes, also das ist der größte, sorry, werde ich jetzt auch viele mit vor den Kopf stoßen, aber es ist der größte Quatsch ever, wo ich sagen würde, ist einfach keine gut investierte Zeit. Ja. Deswegen Zeit ist Geld Und man kann sehr viel davon sparen, wenn man mit euch zusammenarbeitet, glaube ich.
Definitiv.
Das ist doch schön. Möchtest du noch, wenn jetzt sich jemand mit dem Thema heute beschäftigt, was würdest du der Person heute noch als Rat geben?
Vielleicht, ich greife gerne nochmal das Thema auf Empfehlungen, denn manchmal weiß man gar nicht, wer im Umfeld eigentlich sich schon mit dem Thema befasst hat, mit einem
Privatjet. Du meinst, weil wir dann nicht so öffentlich drüber reden.
Genau.
Das heißt,
richtig.
Die Chancen sind vielleicht höher, als du denkst, dass du jemanden in deinem Umfeld hast.
Korrekt.
Der das Thema eigentlich, okay. Mhm.
Genau. Also vielleicht erstmal sich auch umzuhören und auf Empfehlungen zu achten. Und ansonsten, wenn man jetzt, egal ob aus Sicht der Assistentin oder des Geschäftsführers, einfach in der nahen Umgebung zu gucken, welche Flughäfen gibt es und wer ist dort ansässig. Das ist vielleicht der erste Schritt. Der nächste Schritt ist dann zu gucken, wenn man auf jemanden gestoßen ist, wie viel kann man über diese Firma herausfinden. Da ist nach wie vor Social Media eins der Dinge, denn das nutzt jeder und zwar täglich. Entweder für Informationen oder um selber seine Firma zu präsentieren. Und das sind meine zwei klaren Empfehlungen. Aha. Natürlich kann man dann auch noch darauf achten, wie die Homepage aufgebaut sind. Aber ich glaube, das muss ich unserem Kundenkreis nicht erklären.
Ja, ja, okay, genau. Nee, das ist doch schön. Und auch an der Stelle nochmal, also ja, Social Media kann ein gutes Schaufenster sein, um erstmal aus der Ferne zu recherchieren, weil das ist ja genau der Punkt. Unsere Kunden, die Ultra-High-Net-Worths und die Kunden der Vermögensverwalter, die tragen sich nicht einfach ein über ein Webformular irgendwo. Die wollen erst mal gucken. In dem Moment, wenn die so weit sind, dass die sich eintragen und kontaktieren, wissen die eigentlich schon, dass du der Anbieter ist, mit dem sie reden wollen. Und das wird immer noch so unterschätzt und ich glaube, wir kriegen so langsam vielleicht die Branche auch dahin, das zu verstehen, dass eben gerade, wenn jemand vermögend ist, der erstmal im Verborgenen sich informieren möchte, bevor er oder die Assistentin oder der Assistent dann Outreach macht. Ja, genau, das ist noch eine ganz wichtige Info. Wenn man euch jetzt kontaktieren will, wo und wie am besten? Weil es hat ja noch nicht jeder eure 24-Stunden Hotline-Access.
Das stimmt, ja. Also mich findet man und auch die FX Aero auf LinkedIn. Da sind wir auch wirklich immer erreichbar. Ansonsten verweise ich gerne auf unsere Homepage www.fxaero.com oder eben auf unsere 24/7 E-Mail-Adresse, die da ist, charter@fxaero.com. Und auch auf LinkedIn findet man meine Firmenhandynummer, auf der ich immer erreichbar bin, auch über WhatsApp.
Perfekt. Theresa, ich danke dir. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter sprechen. Aber ich glaube, für jeden, der sich so jetzt mal anfänglich mit dem Thema beschäftigt, oder auch schon ein bisschen weiter ist mit der Recherche, aber noch keinen Anbieter hat, war das sicherlich eine sehr spannende Episode heute. Ich freue mich für euch, dass der Markt auf jeden Fall weiter wächst. Und ich melde mich dann auch bezüglich einer WhatsApp-Gruppe und den ersten geplanten Details. Wer weiß, vielleicht können wir dann ja nochmal eine Podcast-Folge aus dem Privatjet oder so aufnehmen und mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren. Genau, und für alle, die jetzt eben zugehört haben und sagen, hey, das ist spannend, ich möchte mich damit mal beschäftigen, einfach weniger Berührungsängste haben, einfach mal Theresa auch kontaktieren. Und damit sage ich, Theresa, vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast in eine Welt, die manchmal vielleicht etwas über den Wolken verortet ist. Und bis vielleicht dann zur nächsten Episode, wenn wir nochmal Blick hinter die Kulissen wagen.
Sehr, sehr gerne, Alexandra. Und ich danke dir auch für die Einladung, weil das war für mich auch eine neue Erfahrung, hat mir sehr Spaß gemacht. Und ja, ich stimme dir zu, da ist definitiv noch mehr, worüber man reden kann. Und vielleicht ergibt sich nochmal eine neue Folge dann mit dir.
Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.